Tier- und Umweltschutz mangelhaft. Schlechtes Zeugnis für die intensive Landwirtschaft. Am kommenden Freitag beginnt die internationale Grüne Woche in Berlin. Die Ernährungsindustrie hat das große Branchentreffen zur Future Food Show erklärt. Die Messebesucher werden nämlich nicht nur prächtige Zuchtbullen und rosige Ferkel bestaunen können, sondern sie werden auch mit der Frage konfrontiert, welche Art von Landwirtschaft sie in Zukunft haben wollen. Eine industrialisierte Agrarwirtschaft auf Kosten der Umwelt und des Tierwohls oder eine ökologisch ausgerichtete Produktionsweise, die Böden, Grundwasser, Klima und Tier bis hin zu Insekten schützt. Die Verbraucher hätten es in der Hand mit ihrem täglichen Einkauf, sagt Entwicklungshilfeminister Gerd Müller. Aber auch die EU, die 60 Milliarden Euro an die Bauern zahlt. Nur ein kleiner Teil dieser Summe ist an Umweltauflagen gebunden. Claudia Plass über den Strukturwandel in der Landwirtschaft.
So ist fein, so ist gut. Komm hierher, komm.
Fütterungszeit im Kuhstall von Wolfgang Johanning. Die Tiere stecken ihre Köpfe durch die Gitter im Laufstall.
Die fressen hier gerade unsere Futtermischung, überwiegend bestehend aus Grassilage, Luzernegras und Kleegras und ein Teil Lischkolbensilage und ein bisschen Futterweizen eingemischt in die Grundration.
Johanning hält 120 Milchkühe in Rheden im Landkreis Diepholz in Niedersachsen. Das Futter für seine Tiere baut der Landwirt selbst an. Auf seinen 120 Hektar wachsen Gras, Getreide, Ackererbsen und Ackerbohnen, gentechnikfrei. Die Erbsen und Bohnen sind wichtige Energielieferanten für die Tiere. So sei er unabhängig von Importsoja, sagt Johanning. Zusammen mit seinem Team verarbeitet er die Milch zu einem großen Teil in der eigenen Hofmolkerei. Christian Preuß ist der Produktionsleiter in der Molkerei. Er beugt sich über einen großen Kessel.
Die Bakterienkultur, damit aus der Milch Joghurt wird, die werde ich jetzt bei der Beimpfungstemperatur von 45 Grad dazugeben. Man kippt die Bakteriensuspension in die Milch rein, sodass die anschließend wachsen können und den Joghurt für uns produzieren.
Im Frühjahr 2016 eröffneten die Johannings die Molkerei in Rheden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Backsteingebäude gebaut. Bis 1978 wurde dort schon einmal Milch zu Sahne, Butter und Quark verarbeitet, bevor der Standort nach einer Molkereifusion geschlossen wurde. Jetzt also werden in der kleinen Siebenhäuser-Molkerei wieder Milch, Joghurt und Käse hergestellt und im Molkereiladen, aber auch in Supermärkten in der Region verkauft. Die Kunden greifen gern zu, obwohl die Produkte ein wenig teurer sind.
Ja, weil es aus der Region ist. Wir kennen die Siebenhäuser-Molkerei. Und das möchten wir unterstützen, die regionalen Produkte, das ist einfach wichtig. Ich will gute Qualität haben und dann zahle ich auch was dafür.
Die Qualität, die dahinter steckt und die Mehrarbeit, die nutzen wir natürlich gerne und dementsprechend ist der Preis absolut gerechtfertigt.
Den Schritt in die Direktvermarktung habe er 6 Jahre lang geplant, sagt Johanning. Viele Milchviehbetriebe haben in den vergangenen Jahren auf Massenproduktion gesetzt. Kleinere Familienbetriebe wurden verdrängt. Damals habe er vor der Möglichkeit gestanden, entweder einen größeren Stall und mehr Kühe anzuschaffen oder die Milch über eine eigene Molkerei besser zu vermarkten.
Man erfährt jetzt auch selber, wenn man den Kontakt zum Kunden hat oder sieht auch die Produkte, die man selber entwickelt hat und vermarktet hat, eine gewisse Genugtuung, dass man auch weiß, was im Stall mit den Tieren und der Futterproduktion geleistet worden ist, damit man auch weiß, wo es fürs gemacht worden ist und dass es nicht irgendwie anonym in einer großen Molkerei versickert und ja, mit irgendwelchen billigen Weltmarktprodukten konkurrieren muss.
Anfang Januar stellte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, den Ernährungsreport 2018 vor. Die Zahlen bestätigen Landwirte wie Wolfgang Johanning. Verbraucher setzen laut der Studie immer mehr auf regionale Produkte. 78% der Befragten gaben an, Lebensmittel aus der Region zu bevorzugen.
Wie aus dem Ernährungsreport weiter hervorgeht, wollen Verbraucher eine Landwirtschaft in Einklang mit Tierwohl und Umwelt. Bei der Frage, welches Ziel den Menschen bei der landwirtschaftlichen Produktion am wichtigsten ist, gaben 2 von 5 Befragten höhere Standards bei der Tierhaltung an.
Schon lange fordern Verbraucher, Tier- und Umweltschützer eine tier- und umweltgerechte Landwirtschaft. Sie kritisieren, wie Johanning, das derzeitige System der EU-Agrarförderung, das den Anforderungen nicht gerecht werde. Etwa 60 Milliarden Euro Steuergeld fließen jedes Jahr aus Brüssel an die europäischen Bauern, 5 Milliarden davon nach Deutschland. Der Großteil davon sind sogenannte Direktzahlungen. Landwirte bekommen etwa 300 Euro pro Hektar, egal wie sie ihre Äcker bewirtschaften. Es spielt keine Rolle, ob sie Mais-Monokulturen oder, wie Johanning, auch Gelbsenf und Ölrettich, eine Nahrungsquelle für Insekten, anbauen. Ein Teil der Zahlungen aus Brüssel ist allerdings an Umweltauflagen geknüpft, an das sogenannte Greening. Auf 5% seiner Flächen muss sich ein Landwirt um umweltschonenden Anbau kümmern. Viel zu wenig, bemängeln Kritiker schon lange. 2016 erhielt Johanning etwa 35.000 Euro aus Brüssel. Der Landwirt ist auf das Geld angewiesen, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Unter anderem muss er dafür die teure Pacht für die Flächen bezahlen. Er plädiert trotzdem dafür, dass die Zahlungen in dieser Form abgeschafft werden.
Denn so muss ich gegenüber dem Steuerzahler rechtfertigen, dass ich als Landwirt diese Ausgleichszulage erhalte. Mir wäre es eigentlich lieber, dass die politischen Rahmenbedingungen in der EU so wären, dass es uns Landwirten möglich ist, von dem Ertrag unserer Flächen oder eben von der Leistung unserer Tiere den Marktwert zu erzielen, um da unser Einkommen mit zu bestreiten.
Wenn überhaupt EU-Geld, fordert Johanning, dann gezielt für regionale Produktion, für Umwelt und Tierschutz.
Sebastian Lackner ist Agrarökonom an der Uni Göttingen. Er hat zusammen mit Kollegen im Auftrag der Umweltverbände BirdLife Europe, Europäisches Umweltbüro und Naturschutzbund NABU die EU-Agrarpolitik einem Fitnesscheck unterzogen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus.
Was wir deutlich herausgefunden haben und was die Literatur in dem Bereich sehr deutlich zeigt, ist, dass die Direktzahlungen aus sehr unterschiedlichen Gründen kaum Effekte erzielen. Sie erzielen Effekte, aber die sind sehr gering und sie sind vor allem ein völlig ineffizientes Instrument.
Für den Fitnesscheck haben die Autoren mehr als 450 wissenschaftliche Publikationen zur Agrarpolitik ausgewertet. Sie kritisieren, dass immer noch zu viel Steuergeld nach dem Gießkannenprinzip verteilt werde, wie mit den Direktzahlungen. Die Fördermittel würden oft den Falschen zugutekommen. Die Umweltbilanz fällt ebenfalls dürftig aus. Die EU-Agrarpolitik trage nicht dazu bei, die negativen Trends wie Umweltzerstörung und Biodiversitätsverlust umzukehren.
Die EU-Förderung basiert auf einem Zwei-Säulen-Modell. Neben den Direktzahlungen erhalten Landwirte auch Geld für Umweltmaßnahmen, damit sie zum Beispiel das Grundwasser nicht noch stärker belasten. Auch hier fällt der Fitnesscheck negativ aus.
Nicht alle Agrarumweltprogramme funktionieren gut. Und wenn man jetzt sagen will, man möchte was im Bereich Artenvielfalt tun, dann müsste man sehr viel stärker wirklich auf Naturschutzziele sich konzentrieren. Im Moment zahlen wir die teilweise sehr, sehr pauschal an Betriebe aus. Das heißt also, wir sagen einem Betrieb, du düngst ein bisschen weniger oder du machst eine Fruchtfolge, die besteht aus 4 Fruchtfolgegliedern und dann war es das aber auch. Man müsste sehr viel genauer gucken, was sind die seltenen Arten, die seltenen Biotope, die wir schützen wollen. Und dafür geben wir dann auch mehr Geld aus. Und das ist im Moment wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil des Budgets.
So Sebastian Lackner. In ihrem Fitnesscheck fordern die Umweltverbände, die Zahlungen müssten sich stärker an den Natura 2000-Richtlinien und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientieren. Dazu gehört zum Beispiel, den Verlust der biologischen Vielfalt zu beenden und Wälder nachhaltig zu bewirtschaften.
Grundsätzlich sagen wir ja immer, wir gehen davon aus, dass erstmal ein Markt funktioniert und dort, wo ein Markt versagt, dort sind Politikeingriffe sinnvoll. Das heißt, dort können wir Steuergelder ausgeben. Wenn jetzt Grundwasser durch Nitrat oder durch Pflanzenschutzmittel verunreinigt werden oder wenn Artenvielfalt zurückgeht, dann sind das solche Marktversagen.
Wie sehr der Markt versagt, zeigen zahlreiche Untersuchungen von Umweltverbänden. Die Zahl der Feld- und Wiesenvögel ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Uferschnepfe, Kiebitz und Rotschenkel gehören mittlerweile zu den gefährdeten Arten. Experten sehen den Hauptgrund für den Artenschwund darin, dass immer mehr Wiesen zu Äckern umgepflügt worden sind. Die Public Library of Science, zu Deutsch Öffentliche Bibliothek der Wissenschaften, veröffentlichte im vergangenen Oktober einen alarmierenden Befund. Einer Langzeitstudie zufolge ist die Zahl der Insekten in den vergangenen 27 Jahren um 76% gesunken. Die Autoren hatten Insektenpopulationen in mehr als 60 Naturschutzgebieten in Deutschland untersucht und festgestellt, während der Sommermonate Wenn besonders viele Schmetterlinge, Fliegen und Motten unterwegs sind, ist deren Zahl sogar um 82% gesunken.
Mit dem Klimawandel sei dieser Schwund nicht zu erklären, heißt es in der Studie. Vermutlich spiele die intensive Landwirtschaft eine große Rolle. Stickstoffdünger und das Pflügen der Äcker führen dazu, dass sich die Böden verschlechtern und weniger Mikroorganismen enthalten, wichtige Lebensräume für Insekten.
Der Deutsche Bauernverband wiegelt ab und fordert stattdessen weitere Untersuchungen. Sein Generalsekretär Bernhard Krüsken warnt davor, voreilige Schlüsse aus der Studie zu ziehen. Seine Begründung, die Erfassung der Insekten habe ausschließlich in Schutzgebieten stattgefunden.
Auch die schlechten Noten aus dem Fitness-Check für die EU-Agrarpolitik weist der Bauernverband zurück. Udo Hämmerling ist stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes.
Die Umweltverbände ihrerseits hatten natürlich an die vergangene Agrarreform mit der Einführung des Greening vielleicht auch etwas überzogene Erwartungen, die so gar nicht erfüllbar waren. Wenn in Brüssel zentraleuropäische Maßnahmen sozusagen zentral geplant werden, dann zu erwarten, dass man da sozusagen einzelne Arten in jeder Region dann einzeln schützen kann, das geht nicht. Das können wir nur durch wirklich lokal angepasste Programme machen, wo auch im Detail viel zwischen der praktischen Landwirtschaft und den praktischen Naturschützern zusammengearbeitet wird.
Der Bauernverband setzt, wie schon oft in der Vergangenheit, auf freiwillige Maßnahmen. Auf lokaler Ebene arbeiteten Naturschützer, Landwirte, Jäger und Imker oft gut zusammen, sagt Hämmerling. Eine grundsätzliche Änderung der Förderpolitik weist er zurück. Die Direktzahlungen seien auch ein Ausgleich für hohe Umweltstandards, die Bauern erfüllen müssten. Auch Sebastian Lackner von der Uni Göttingen lobt lokale Initiativen. Seiner Meinung nach reichen sie aber nicht aus, um zum Beispiel die Nitratbelastung des Grundwassers zu senken und den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen.
Ende November stellte EU-Agrarkommissar Phil Hogan in Brüssel die Agrarpolitik nach 2020 vor.
It does acknowledge that the CAP.
Die gemeinsame Agrarpolitik muss sich den Herausforderungen der Umwelt- und Klimaschutzziele stellen und international eingegangene Verpflichtungen erfüllen. Dazu gehören das Pariser Abkommen für Klimaschutz und globale Nachhaltigkeitsziele.
Die EU werde unter anderem moderne Technologien in der Landwirtschaft fördern und den Beruf des Landwirts attraktiver machen. Hogan will auch dem Wunsch vieler Menschen entgegenkommen, Landwirtschaft nachhaltiger zu betreiben. Außerdem verspricht der EU-Kommissar den Landwirten, die Bürokratie zu verringern. Und die Mitgliedstaaten sollen mehr Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung der europäischen Ziele erhalten.
Brüssel wird nicht länger bestimmen, wie lang und breit Hecken sein dürfen und wie viele Bäume auf den Flächen stehen müssen. Künftig entscheiden die Mitgliedstaaten über geeignete Maßnahmen, die für ihre Region sinnvoll sind. Das ist am Ende besser für die Umwelt und das Klima.
Ob diese Vorschläge tatsächlich der Umwelt zugutekommen, ist allerdings fraglich. Denn an der Struktur der Förderpolitik will Phil Hogan ebenso wie der Bauernverband nicht rütteln.
Agrarökonom Sebastian Lackner von der Uni Göttingen kritisiert die Vorschläge von EU-Agrarkommissar Phil Hogan als zu vage.
Das Kommissionspapier kommt eigentlich kaum auf den Punkt. Das heißt, es werden häufig Begriffe eingeführt, die aber nicht genau definiert sind, und die Kommission sagt kaum, was das konkret in Politikinhalten heißt.
Grundsätzlich ist der Bauernverband davon überzeugt, dass die Landwirtschaft, so wie sie derzeit praktiziert wird, mit der Umwelt harmoniert. In einer Zwischenbilanz zu den Klimaschutzanstrengungen der deutschen Landwirte sagte Verbandspräsident Joachim Ruckwied, die deutschen Bauernfamilien nehmen ihre Verantwortung sehr ernst. Mit einer neuen Strategie soll am Ziel festgehalten werden, die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft bis 2030 um 30% gegenüber 1990 zu senken. Unter anderem sollen Düngemittel mit neuer Technik gezielter und sparsamer eingesetzt werden.
Umweltschützer sind skeptisch. So beklagt beispielsweise der WWF, dass die Landwirtschaft der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland ist, nach der Verbrennung fossiler Brennstoffe im Straßenverkehr. Klimaschädliche Gase entstehen unter anderem bei der Düngung der Äcker. Dabei gelangt Lachgas aus stickstoffhaltigen Düngemitteln in die Atmosphäre, das viel schädlicher ist als CO2.
Nicht nur beim Umwelt-, sondern auch beim Tierschutz steht die Landwirtschaft in der Kritik. Kürzlich berichtete das ARD-Magazin Panorama, dass in Sachen Tierschutz 2017 zwar viel versprochen, aber wenig gehalten wurde. Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gibt es ein enormes Ausmaß vermeidbarer Erkrankungen, Schmerzen und Leiden der Nutztiere. In der Kritik stehen vor allem konventionell wirtschaftende Schweinehalter, aber auch Putenmäster und Milchviehhalter.
Eine Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover veröffentlichte Ende 2017 alarmierende Zahlen. Wissenschaftler hatten Kadaver von Schweinen in Tierkörperbeseitigungsanlagen untersucht. Mehr als 10% der untersuchten Zucht- und Mastschweine wiesen laut dieser Studie Befunde auf, die mit länger anhaltenden erheblichen Schmerzen und Leiden verbunden waren. Untersucht wurden die Tiere auf tierschutzrelevante Befunde. Das bedeutet, dass die Erkrankungen auf einen Verstoß des Tierschutzgesetzes schließen lassen.
Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast, CDU, will solche Delikte nicht länger hinnehmen. Tierschutz, so die Ministerin auf NDR Info, sei eines ihrer wichtigsten Anliegen. Sie will anknüpfen an den Tierschutzplan Niedersachsen, der zum Beispiel ein Verbot des Schnabelkürzens bei Legehennen vorsieht. Mit dem Tierschutzplan hat Niedersachsen bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt.
Gefühlt gucken alle auf Niedersachsen. Ja, was macht Niedersachsen in Sachen Tierschutz? Und ich fühle mich schon in Zuchtzwang. Also ich muss liefern und ich will das auch gerne. Denn das trägt wiederum auch zum Image unserer Landwirte bei. Also die Gesellschaft will schon wissen, wie geht es den Tieren im Stall, die ich dann hinterher im Bratentopf habe.
Vor einem Jahr kündigte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auf der Grünen Woche ein staatliches Tierwohl-Label an. Bisher aber ist es bei der Ankündigung geblieben. Dabei wären laut Ernährungsreport 2018 die meisten Verbraucher bereit, für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung mehr zu bezahlen. Die niedersächsische Agrarministerin Otte-Kienast will die Verbraucher in die Pflicht nehmen.
Bei allem Tierschutz muss ich natürlich auch deutlich sagen, dass ich von den Verbraucherinnen und Verbrauchern und auch vom Lebensmittelhandel erwarte, dass das mitgetragen wird. Also wenn Tierschutz gewollt ist, muss er auch bezahlbar sein. Ich finde, man kann das nicht oft genug wiederholen. Ich muss bereit sein, dafür auch ins Portemonnaie zu fassen.
Oder nur noch halb so viel Fleisch essen. Das ist die Empfehlung des jüngsten Fleischatlasses. Seit 5 Jahren wird er vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Zeitung Le Monde Diplomatique vorgestellt. Anders seien weder die Klimaziele noch besserer Tierschutz zu erreichen.
Die Milchkühe von Wolfgang Johanning kauen ihr Luzernegras. Bald werden sie wieder ihre Tage auf der Wiese verbringen können. Über Tier- und Umweltschutz muss sich der Landwirt keine Gedanken machen. Er hat sich dazu entschieden, den Wünschen der Verbraucher gerecht zu werden.
Und so, dass wir jetzt erklären können, von der Futterproduktion über die Tierhaltung bis zur Verarbeitung, wo letztendlich das Produkt herkommt, was beim Verbraucher auf dem Teller landet.
Mit Skepsis aber blickt er auf die EU-Agrarpolitik. Sie habe weder zum Umweltschutz noch dazu beigetragen, dass der Strukturwandel in der Landwirtschaft gestoppt werde.
Irrsinnig ist das schon. Also mit der jetzigen Agrarförderung wird die Landwirtschaft so gefördert, dass sie zu Weltmarktpreisen produzieren kann und nicht der Anreiz besteht, zu Bedingungen zu produzieren, so wie es vom Verbraucher eingefordert und akzeptiert würde.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Tier- und Umweltschutz mangelhaft. Schlechtes Zeugnis für die intensive Landwirtschaft. Eine Sendung von Claudia Plass. Redaktion Wolfgang Heinemann.